Kann man wirklich im Sturm surfen? Das klingt irgendwie schräg, oder? Wer von euch, ich duze euch jetzt einfach, ich hoffe, das ist okay. Wer von euch hat noch nie einen Sturm im Leben erlebt? Hände hoch. Okay, immer die gleiche Antwort. Und wer hat schon Stürme im Leben erlebt oder steckt sogar in Stürmen im Moment? Ich glaube, fast alle. Wir auch. Stürme, ja. Wie bin ich aus dem Sturm rausgekommen? Ich muss einfach die Geschichte kurz zu Ende erzählen. Mein Mann ist gestorben. Es war eine lange Leidenszeit. Er ist gestorben und es hat mir den Boden unter den Füßen komplett weggerissen. Nicht nur, dass ich meinen Mann verloren habe. Wir haben unsere Firma verloren. Alles an Statussymbolen verloren. Alles an Geld verloren. 2 Tage vor Heiligabend stand ich wir waren in der Schweiz, beim Schweizer Sozialamt in einer Reihe mit Obdachlosen und habe mein Geld am Schalter abgeholt, dass ich was zum Essen kaufen konnte. Da war ich angekommen. Ja, und dann ist mein Mann gestorben und dann saß ich da und dachte so, und jetzt? Jetzt habe ich nichts mehr. Kein Mann, kein Geld, keine Aufgaben mehr, mein Leben ist verfuscht. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und meine Eltern haben immer gesagt, Mensch, bete doch und sprich doch zu Jesus und er hilft dir. Ich habe gesagt, Jesus, der hat mir gerade meinen Mann und meine Existenz genommen. Warum soll ich mit Jesus reden? Ich bin sauer mit Jesus. Und dann habe ich das Einzige gemacht, was ich wirklich gut konnte. Ich habe mich wieder in meine Arbeit gestürzt und ich bin zum absoluten Workaholic geworden, habe versucht, die Firma wieder auf die Beine zu stellen. Aber unter dem Preis, dass ich verlernt habe zu schlafen, ich habe 18 Stunden am Tag gearbeitet, ich habe zum Schluss Tabletten genommen, Rohypnol und Valium in hohen Dosen, dass ich ein paar Stunden schlafen konnte, tagsüber was zum Aufputschen, das keiner gemerkt hat. Und irgendwann sitzt man da und ist mit dem Auto irgendwo hingefahren und sagt, wie bin ich hier hingekommen und was haben wir eigentlich für einen Tag und was mache ich hier eigentlich? Und dann sagte der Arzt, Frau Welsch, so hieß ich damals noch, also entweder Sie gehen jetzt mal langsam in die Klinik oder ich mache das jetzt mit Zwang. Habe ich so gedacht, wenn ich einmal in der Klinik bin, da komme ich nie wieder raus. Und da habe ich meinen kleinen Hund, Turbo, kleinen Jack Russell geschnappt und bin an die Ostsee, am weitesten weg von zu Hause, wo ich noch fahren konnte. Und dann habe ich mir eine neue Bibel gekauft, habe die auf den Tisch geknallt und habe gesagt, so Gott, glaub, wir müssen reden. Ich muss dazu sagen, dass ich vorher 1-2 Mal versucht habe, mir das Leben zu nehmen, aber im letzten Moment zu feige war. Und ich war an dem Punkt, ich hatte Panikattacken, ich konnte nicht mehr aus dem Haus. Ich war zum Leben nicht mehr fähig und zum Sterben zu feige. Ja, und dann habe ich angefangen und habe Gott gesucht und habe irgendwann mein ganzes Leben in Gottes Hand gelegt, weil ich habe mal gelesen, dass Gott sagt, er will mein Leben haben. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du dieses kaputte, verfuschte Leben haben willst, kannst du haben, gib's dir, will ich nicht mehr. Kannst mir ja nicht mal selber nehmen, dann nimmst du es mir wenigstens. Und ich habe eine Schale gemacht und habe Zettel reingeschmissen, wo ich alles aufgeschrieben habe, was mein Leben ausgemacht hat. Meine Freunde, meine Familie, alles. Nur mit Turbo war es ein bisschen schwierig, habe ich aber auch gemacht. Und habe die Schale irgendwann Gott hingehalten, habe gesagt so, jetzt bist du dran. Und ich muss sagen, dass in der Stille und in dieser Erfahrung, ich habe angefangen in der Bibel zu lesen, dass ich wirklich Gott gefunden habe. Dass Gott mir Ruhe und Frieden und auch Heilung geschenkt hat. Heilung von meiner Sucht und von allem, was ich sonst so mit mir rumgeschleppt habe. Ja, und dann hat das Leben eine richtige Wendung genommen. Ich habe die Firma abgewickelt und ich habe gedacht, so, was mache ich jetzt? Gott, jetzt gehöre ich dir, was soll ich jetzt machen? Und ich bin dann in die Krankenhausseelsorge gegangen. Ich habe Krankenhausseelsorge einige Jahre gemacht. Und viel Stürme und viel Leid gesehen und habe den Menschen immer von Jesus erzählt. Und die haben dann immer gesagt, ja, schön und gut, dass du mir von Jesus erzählst. Aber all diese frommen Sprüche, ja, mir geht schlecht, du musst nur ein bisschen beten und dann geht das schon wieder. Das funktioniert doch nicht. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, diese frommen Sprüche haben mir eigentlich auch nie geholfen. Und dann habe ich mir jetzt so im Nachgang, das ist jetzt 13 Jahre her, bin inzwischen sehr glücklich wieder verheiratet. Gott hat mir einen wunderbaren Mann wieder geschenkt. Wir sind zusammen unterwegs und wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. Wie ist das eigentlich? Wie surfen wir im Sturm? Wir surfen oft im Sturm. Wir drei mit unserem kleinen Hund. Was sind denn zum Beispiel Stürme? Also für uns war immer ein ganz großer Sturm das Thema Versorgung. Weil ich habe ja nun keine Firma mehr, ich habe auch ziemlich viel Schulden. Bin jetzt im sozialen Bereich unterwegs. Im Moment arbeite ich ehrenamtlich bei der Tafel. Bin in einem Alterswohnstift da als Begleiterin tätig, als Gesellschafterin. Und ja, das mit der Versorgung, das ist nicht immer so. Und alles wird teuer. Und da gibt es einen Vers in der Bibel, in Matthäus 6, 25 und 26. Ich lese das jetzt ab. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist es der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und dann haben wir angefangen, dass wir gegeben haben, weil in der Bibel steht irgendwo, dass wir geben sollen. Passt eigentlich gar nicht, wenn ich kein Geld habe, gebe ich nicht. Ganz praktisches Beispiel, ich bin durch die Stadt gelaufen, da war ich noch alleine unterwegs und ich hatte wieder mal kein Geld, wirklich. Ich habe mir das von den Flaschen, die ich gesammelt habe, habe ich mir Geld zusammengesammelt, hatte einen ganz schweren Tag. Und habe mir bei meinem Lieblingskonditor ein wunderschönes Stückchen Torte gegönnt. Es musste sein, das wollte ich mit nach Hause nehmen. Lief ganz stolz durch die Stadt und lief an einem Obdachlosen vorbei. Und auf einmal sagte irgendwas in mir, Heidi, der hat heute noch nichts gegessen. Und ich wusste, es ist Gott, der mich daran erinnert. Und ich habe gesagt, Herr, nee, das ist meine Torte, die habe ich mir verdient, die nehme ich, nichts. Soll sich jemand anders um den kümmern? Heidi, der hat noch nichts gegessen. Ich bin also hin, habe ihm die Torte hingelegt, der Mann hat geschlafen, bin nach Hause, habe gesagt, okay, gut, gibt's halt keine Torte, ich werde eh zu fett. Und kam nach Hause und hatte vor der Tür ein Kilo Himbeeren stehen. Ich weiß bis heute nicht, wo die herkamen. Habe ich Himbeeren mit Sahne gegessen. Und 2, 3 Wochen später kam eine Freundin auf mich zu und sagte, du, ich habe meinen Keller aufgeräumt, meinen Vorratskeller. Und ich habe so viele Sachen und irgendwie habe ich gedacht, Mensch, du kannst das gebrauchen. Brachte mir 2 große Klappkisten mit feinsten Sachen, das hätte ich mir nie leisten können. Stellte mir das einfach ins Auto und sagte, das ist für dich. Ich kam nach Hause und Gott hat mich daran erinnert. Kannst du dich noch an den Bettler erinnern? Das hat mich beschämt. Ich habe gedacht, nee, so einfach kann das nicht sein. Ich gebe ein bisschen und Gott gibt. Gott ist kein Cola-Automat, das funktioniert nicht. Und wir hatten wieder, ja, ein bisschen Mühe mit den Finanzen. Man weiß nicht, wie man den Monat überspringen soll, wie man das alles schaffen soll. Und irgendwann haben wir 2, mein Mann und ich, in der Bibel gelesen, in Maleachi 3, Vers 10, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den 10. Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Ich sage, okay, Herr, wenn du sagst, wir sollen dich prüfen, wir machen das. Und wir haben angefangen zu geben. Einfach da, wo wir Not gesehen haben, von dem, was wir hatten. Und ich muss sagen, dass wir nie Mangel hatten. Nie. Wir sind immer versorgt worden. Auf jeden Fall. Dann, was sind neue Stürme? Angst. Wer kennt Angst? Jeder. Ich glaube, jeder kennt Angst. Ich kenne ganz viel Angst. Was mache ich bei Angst? Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ja, ist so leicht gesagt, fürchte dich nicht. Schönes Wort, nettes Wort. Man kann singen, sagen, lesen, hören. Aber was mache ich, wenn ich Angst habe? Wie ich schon sagte, wir haben einen kleinen Hund, der so unser Kindersatz ist. Wir haben keine Kinder. der uns sehr viel bedeutet. Und Turbo ist sehr krank geworden vor 2 Jahren. Wirklich schwerst krank. Und wir haben Angst gehabt. Wir haben Angst um Turbo gehabt. Und wir haben ihn in die Klinik bringen müssen und da lassen müssen und wussten nicht, wie es ausgeht. Und wir waren sehr fertig. Wir mussten weit fahren und es war eine harte Zeit. Und plötzlich kamen immer wieder Bibelverse. Dank dem Herrn, dank dem Herrn, dankt ihm doch. Ich habe gesagt, für was soll ich danken? Ich kann ja nicht danken, dass mein Hund krank ist. Und dann kam ein Vers, Psalm 50, Vers 23. Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, was mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm zur Rettung komme. Er sagt, okay, Herr, dann fangen wir jetzt an und danken. Wir danken nicht für die Krankheit, dass der Hund krank ist, sondern wir überlegen uns, was haben wir, für was können wir danken? Und wir haben so ein Ritual angefangen, das machen wir bis heute oft, wenn wir morgens im Auto sitzen, dass wir sagen, 3 Gründe dankbar zu sein. Und vielleicht gerade dann, wenn es so gar nicht nach Danken zumute ist. Und es ist erstaunlich, was man immer findet. Dankbar, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Dankbar, dass die Sonne scheint. Dankbar, dass man gesund ist. Dankbar, dass wir zu essen haben. Dankbar, dass wir in Frieden leben. Danke für den Kaffee am Morgen, ohne den ich nicht wach werde. Alles solche Dinge. Und wenn du mal richtig nachdenkst, es gibt trotz, dass dein Leben vielleicht sehr, sehr schwer ist. Und glaub mir, ich verstehe das. Ich weiß, wie es ist, wenn das Leben schwer ist. Es gibt immer Gründe, dankbar zu sein. Und das ist hart, das ist echt ein Opfer. Aber die Bibel sagt auch, der bringt damit ein Opfer. Und wenn wir Gott Dank opfern, ich kann euch sagen, das hilft. Nicht nur, dass es den Fokus von den Problemen wegführt, aber es macht das Herz leichter. Und wir haben erfahren, dass Gott wirklich handelt. Unser Hund ist gesund geworden, preist den Herrn. Und wir haben es leichter ertragen, einfach indem wir immer wieder, wenn die Angst kam oder wenn die Not kam, dass wir gedankt haben für die guten Dinge, die wir haben. Und das haben wir uns wirklich zur Aufgabe gemacht, in schweren Situationen für die guten Dinge zu danken. Dann, was ist noch so ein Sturm? Die Gesundheit. Ich glaube, da kann auch jeder mitreden. Also ich war nicht nur schwerst tablettenabhängig. Ich hatte auch sonst Probleme und die letzten Jahre, mein Mann und ich, wir beide hatten unerklärliche Entzündungen plötzlich im Körper. Ich im Fuß und im Knie und mein Mann in der Schulter. Und wir waren bei Ärzten und keiner konnte sich was erklären. Mir war das Laufen fast unmöglich. Ich konnte meinen Dienst nicht mehr ausführen bei der Tafel. Es war sehr, sehr schmerzhaft, sehr schwer. Und die Ärzte sagen, ja, Cortisonbehandlung, aber eigentlich können wir nichts machen. Sie müssen damit leben. Ich sage, nee, in der Bibel heißt es, Gott heilt. So, legt den Kranken die Hände auf und es wird besser mit ihnen. Gott heilt. Wir halten fest, Gott heilt. Wir haben gebetet und nichts ist passiert. Kennt ihr das? Man betet um Heilung und nichts passiert. Wie oft hören wir die Berichte, es wird gebetet und zack. Man ist gesund. Ja, Gott kann so heilen. Ich habe das selber erlebt. Aber was passiert, wenn ich bete und passiert nichts? So war das bei uns. Wir haben bestimmt 2 Jahre rumgemacht. Ja, 2 Jahre. Wirklich gelitten. Und es wurde uns gesagt, ja, damit müsst ihr leben. Und dann fing Gott plötzlich an und hat über das Thema Ernährung mit uns gesprochen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir uns so sehr schlecht ernährt haben. Aber er fing an und redete und wir bekamen Predigten über das Thema Ernährung und Bibelstellen über das Thema Ernährung gibt es übrigens, habe ich nicht gewusst. Ich war auch jemand, der gerne mal, wenn es schnell gehen musste, angehalten hat beim Goldenen M oder bei anderen oder die leckere Torte. In 1. Korinther 6, 19 und 20 steht, oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Boah, wie kann ich ihm Ehre bereiten, wenn ich nur Mist esse? Und ich habe wirklich viel Mist gegessen. Das war mein Thema. Und wir haben angefangen, unsere Ernährung umzustellen. War echt hart am Anfang. Wir haben mehr Körner und Nüsse und Gemüse und Obst. Wir fanden das beide total schön, nämlich gar nicht. Das war gar nicht lecker. Wir haben auch gerne mal die Bratwurst gegessen oder das schöne Leberkäse oder so. Aber das gibt's jetzt selten. Und wir haben gemerkt, dass es uns plötzlich besser ging. Ich will jetzt keinen Vortrag über Ernährung halten, ganz bestimmt nicht. Worauf ich hinaus möchte, ist, Gott kann in einem Moment heilen. Ja, ich habe es selber erlebt. Aber manchmal will er, dass wir unsere Lebensgewohnheiten ändern. Ob das in meinem, unserem Fall war es die Ernährung. Aber manchmal sind es Dinge, die wir in unserem Leben tun, die wir machen. Ich mache jetzt nochmal einen Sprung zurück, als ich alleine war und da mein Leben so gecrasht ist. Ich habe ziemlich gottlos gelebt. Ich habe nicht mit Gott gelebt. Ich habe auch meine Geschäftspartner nicht immer ganz ehrlich behandelt, war nicht immer ganz ehrlich unterwegs. Und ja, mir ging es gesundheitlich schlecht. Mir ging es richtig schlecht. Und dann habe ich den Weg zu Gott zurückgefunden und ich habe meine Geschäftspraxen geändert und ich habe versucht, ehrlich durchs Leben zu gehen, auch wenn es manchmal der schwere Weg war. Und habe bei manchen Leuten auch um Vergebung gebeten. Und plötzlich merkte ich, mir geht's besser. Die Bibel ist da sehr, sehr klar, dass es oft einen Zusammenhang gibt zwischen unserer Lebensweise und dem Segen. Ich glaube schon, dass da was dran ist. Ja, und dann muss ich in meinen Spickzetteln gucken. Was machen wir aber, wenn Krieg oder wenn Tod kommt, wenn das droht? Ganz schweres Thema. Kenne ich? Wie gesagt, ich habe meinen ersten Mann verloren. Wie gehe ich damit um? Oder wenn Krieg oder Unruhen drohen oder Terror, überall in den Nachrichten lesen wir von Kriegsangst, von Terrorangst, von ja, Messerattacken nehmen zu. Und was ist, wenn Putin doch und all diese Schlagzeilen, wir kennen sie alle. Angst, auch Angst. Was ist, wenn es um mein Leben plötzlich geht? Wenn ich Angst habe, mein Leben zu verlieren? Wie gehe ich damit um? Aber wenn ich Jesus in meinem Leben habe, dann habe ich die Gewissheit, dass selbst wenn hier das Leben irgendwann zu Ende ist, dass das Leben weitergeht. Und das ist für mich so das Wichtigste, dass ich einfach weiß, ich bin in Jesus geborgen. Und eben auch, wenn das Leben zu Ende geht, in Lukas 23, Vers 43, wo Jesus am Kreuz hängt, passend jetzt zu Ostern, und der neben ihm am Kreuz hängt, ihn als den wahren, einzigen Herrn und Jesus anerkennt, sagt Jesus, da antwortet ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, wenn wir irgendwann hier diese Erde verlassen, wie auch immer, wir wissen nicht, wann es ist. Wir wissen nicht, wann Gott unseren Tag festgelegt hat, zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich noch 20 Jahre habe oder 4 Tage oder ob nachher irgendwas passiert oder ob Krieg kommt. Aber ich weiß, wenn mein Leben hier zu Ende ist, ich gehe zu Jesus. Und das ist die größte Sicherheit. Und wenn ich das alles zusammennehme, habe jetzt nur ein paar Takte angerissen. Ich kann nicht so viel in der kurzen Zeit dazu sagen. Aber wenn ich das alles zusammennehme, das, was mich zum Sturmsurfer gemacht hat, das ist Jesus und meine Verbindung zu Jesus. Und ich kann euch nur sagen, Jesus ist Realität. Er ist nicht irgendwie eine Figur. Er ist nicht irgendeine Utopie. Er ist nicht irgendeine Erzählung oder Märchen. Er ist Realität. Und wenn du Jesus in dein Leben einlädst und wenn du ganze Sache machst mit Jesus, er ist da. Ich kann nicht sagen, dass das Leben dann immer nur aus Sonnenschein besteht und immer nur schön ist und immer nur geradeaus geht. Das ganz bestimmt nicht, aber er ist da und er hilft. Und wenn wir Beziehungen mit ihm pflegen und wenn wir beten und ihn ein ganzes Teil auch unser Leben überlassen und ihn auch machen lassen, sprich zum Beispiel die Ernährung bei mir umzustellen oder andere Dinge, dann geht's uns auch, dann ertragen wir das Leben auch gut und dann können wir mit dem Sturm surfen und mit Jesus zusammen durch Angst gehen, durch, ja, wenn ich Angst um Versorgung habe, wenn ich Angst vor Tod habe, wenn ich Angst vor Krankheit habe, dann geht das. Und noch eine kleine Anekdote. In Matthäus 25, 40 und 45 steht: Der König wird ihnen dann antworten: Das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich habe mir irgendwann zur Aufgabe gemacht, wenn ich durch die Stadt laufe, ich hatte das mal auf dem Herzen, habe ich Schokoladen gekauft. Das sind jetzt leider keine hier aus Waldenbuch. Und ich beschrifte die hinten mit: Jesus liebt dich. Mach das so. Und immer, wenn ich durch die Straßen laufe, ich habe ein paar in der Tasche, und dann frage ich den Herrn und sage: Herr, gibt es irgendjemand, der eine Schokolade braucht mit einer Message drauf? Und das ist erstaunlich. Manchmal sehe ich Leute, manchmal sind es Obdachlose, aber manchmal sind es Leute an der Kasse, wo ich einfach merke: Mach das. Und dann gebe ich denen einfach, sage: Sie, ich habe auf dem Herzen, Ihnen eine Schokolade zu geben. So. Und die nehmen das, freuen sich, stecken es ein. Und irgendwann, wenn sie es aufmachen, sehen sie die Botschaft. Sie müssen sich nicht bei mir bedanken oder mit mir eine Diskussion anfangen, sondern sie sehen einfach die Botschaft. Und ich bin neulich wieder durch die Stadt gelaufen und ich hatte einen sehr, sehr, sehr harten Tag. Ich hatte einen blöden Arzttermin, wo ich lang warten musste, und es war frustig und musste eigentlich auch zum Zug. Und da war eine Frau, stand da, und ich hatte den Gefühl, ich soll ihr eine Schokolade geben. Und dann habe ich gesagt: Nee, ich habe keine Zeit, ich kann jetzt keine Schokolade rauskruscheln. Und es war so, dass Gott mir einfach sagte: Gib der Frau die Schokolade. Und ich habe gesagt: Herr, ich habe so einen blöden Tag heute und ich kann das echt nicht gebrauchen jetzt. Nein, gib ihr die Schokolade. Ich habe angehalten, aus der Tasche, wie wir Frauen sind, in der Handtasche gewühlt, nach der Schokolade rausgesucht, und der Frau bin hingegangen und habe gesagt: Sieh, ich habe das Gefühl, ich soll ihnen die Schokolade geben. Dann nimmt sie die, guckt nicht hinten drauf und sagt: Das ist aber lieb. Ich wusste, dass sie mir die geben, und wissen Sie was? Ich will ihnen einfach sagen, Jesus liebt sie. Und ich segne sie. Und wissen Sie was? Ich bete heute für sie, weil ich weiß, dass sie einen harten Tag hatten. Und ich habe so gesagt: Herr, du bist einfach genial. Und dann habe ich gesagt: Ja, dreh die Schokolade um. Ne? Und wir haben gelacht. Und indem, dass ich gehorsam war und dass ich weitergegeben habe, dieses kleine Stückchen, dieses kleine bisschen Gehorsam, bin ich so gesegnet worden. Habe ich jemanden getroffen, der mir was Gutes getan hat, der für mich gebetet hat. Und mir ging es einfach besser. Und manchmal sind es die ganzen Kleinigkeiten, die einfach das ausmachen, wenn wir mit Jesus surfen. Und das finde ich, das möchte ich euch eigentlich mitgeben, dass wir offen sind für das Reden von Jesus, dass wir offen sind. Und manchmal sind es die großen Dinge, manchmal sind es die kleinen Dinge, manchmal ist Jesus einfach ganz, ganz persönlich mit einem. Aber die Basis, dass du mit Jesus durch dein Leben gehen kannst, dass du surfen kannst, dass du ihn hören kannst, das ist, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Und ich wollte einfach fragen, wenn du Jesus noch nicht kennst, du bist nicht ohne Grund hier heute Morgen, du bist nicht wegen mir hier, sondern du bist wegen ihm hier. Und ich möchte dich einfach einladen, heute deine Entscheidung für Jesus zu treffen, damit du surfen kannst durch die Stürme. Es wird immer Stürme geben, aber mit Jesus kommst du durch. Und vielleicht können wir einfach alle die Augen schließen. Und wenn du das jetzt bist, wenn du angesprochen bist jetzt und wenn du sagst, ich kenne diesen Jesus nicht, ich möchte beten, und wer möchte, kann mitbeten, auch die, die Jesus schon kennen. Mach's leise, mach's laut. Jesus sieht dein Herz und er weiß, dass du heute die Entscheidung machst. Herr Jesus Christus, ich danke dir einfach, dass du heute Morgen hier bist und dass du uns einlädst, mit dir zu surfen. Wir müssen nicht alleine durch den Sturm. Du bist da. Und du bist unsere Hilfe und du bist unser Begleiter. Und wenn wir dich dabei haben, dann kommen wir durch. Und wenn du jetzt derjenige bist, darfst du gerne mitbeten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du meine Sünden vergeben hast. Und ich danke dir, dass ich jetzt ein Kind Gottes sein darf. Du mich angenommen hast und du jetzt mein Begleiter durch den Sturm bist. Und ich nicht mehr alleine durch die Stürme muss. Amen.